Heute geht es um das Thema Produktsicherheit. Und wenn du jetzt denkst, puh, interessiert mich das, solltest du unbedingt dranbleiben, denn Produktsicherheit geht uns alle an. Einerseits wollen wir wettbewerbsfähige Produkte haben, die mit kurzer Time to Market auf den Markt kommen, damit unser Unternehmen damit Geld verdienen kann. Und andererseits möchte keiner von uns, dass irgendjemand durch unsere Produkte zu Schaden kommt. Und genau das ist Produktsicherheit. Wir sind da in einem Spannungsfeld und genau das schauen wir uns heute in der Folge an.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Produktmanagement Impuls. Wir sind Bernadette, Anselm und Jonathan und wir sind deine Hosts in dieser Sendung. Das Thema Produktmanagement verbindet uns und wir möchten Führungskräften, Produktmanagern und Produktmanagerinnen in der Industrie dabei unterstützen, nachhaltig erfolgreiche Produkte zu gestalten und auf den Markt zu bringen. Jonathan und ich machen das mit Training, Coaching und Beratung mit unserer Product Lounge. Anselm hat mit Evolut eine Software auf den Markt gebracht, die Produktmanagern durch den Aufbau eines Anwenderbeirats dabei hilft, Produktflops zu vermeiden und neue Produkte 10-30% schneller auf den Markt zu bringen. Hier im Podcast geht es daher um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Heute spreche ich wieder mit Jonathan und wir haben heute das Thema Produktsicherheit. Und ich habe es schon angeteasert. Ich habe auch, als du das Thema angebracht hast, zu mir gesagt hast, komm, lass uns doch mal eine Folge zu dem Thema Produktsicherheit machen, habe ich auch erst gedacht, so, boah, echt jetzt? Weil es ja irgendwie ein sehr spezielles Thema. Und ich würde es jetzt auch auf jeden Fall mal auf der Seite des technischen Produktmanagements verorten. Wir haben ja vor kurzem eine Folge dazu gemacht, was vielleicht der Unterschied zwischen technischem und strategischem Produktmanagement ist. Und ich selber, meine eigene berufliche Erfahrung, berufliche Praxis war eben immer auf der Seite des strategischen Produktmanagements in Zusammenarbeit mit jemandem aus dem technischen Produktmanagement. Und ich selber hatte gar nicht so wahnsinnig viel Berührungspunkte mit dem Thema Produktsicherheit, obgleich ich natürlich auch in Risikoanalysen und so weiter drin gesessen bin und meinen Input da geliefert habe. Und du hast ja dann gesagt, ne, also das ist ja eigentlich ein total wichtiges Thema und ich gebe dir recht, weil es betrifft alle Produkte. Also wir reden heute natürlich über regulierte Produkte irgendwo, ist ja klar, ne? Aber es gibt da auch da einen Unterschied zwischen streng regulierten Produkten und nicht so streng regulierten Produkten. Alles, was einen Stecker hat, ist letztendlich streng reguliert. Aber auch eine Matratze oder ein Sofa darf nicht in Feuer ausbrechen, wenn eine Zigarette zum Beispiel draufkippt oder so, ne? Und das sind schon alles wichtige, wichtige Punkte. Wir wollen ja, dass unsere Produkte ja für die Kunden, für die Anwender und natürlich auch für alle, die da irgendwie im Umfeld sind, keinen Schaden verursachen, dass niemand eben zu Schaden kommt. Und es ist ja auch unser Slogan hier bei der Product Lounge, dass wir sagen, ne, create products that matter. Also das liegt uns schon am Herzen. Deswegen beschäftigen wir uns ja auch viel mit Produkten in der Industrie und regulierten Produkten. Und heute eben mal das Thema Produktsicherheit, das auf den ersten Blick ein bisschen klingt, aber ich glaube, es ist super spannend und wir schauen uns das heute mal genauer an. Aber Jonathan, was ist Produktsicherheit und warum müssen wir uns im Produktmanagement damit beschäftigen?
Ja, vielen Dank, Bernadette. Du hast ja schon gesagt, Produktsicherheit geht uns alle was an. Und in erster Linie natürlich mal als Nutzer. Und ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen, denn wir kommen jeden Tag mit vielen Produkten in Verbindung und wir vertrauen als Nutzer darauf, dass alle diese Produkte auch einwandfrei und sicher funktionieren, weil wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen oder auch ein bisschen drüber gelacht, aber eigentlich ist es schon ernst, weil was machst du denn eigentlich, wenn du in die Küche kommst morgens und du packst deine Kaffeemaschine aus, machst sie an und dann würde dir der Druckbehälter um die Ohren fliegen. Das darf ja nicht passieren. Und deswegen ist es schon nochmal wichtig, glaube ich, darauf hinzuweisen, wenn wir von Produktsicherheit sprechen, sprechen wir vor allen Dingen, dass es wichtig ist für den Nutzer und für den Endanwender, weil das sind so die klassischen Produkte, die man im Haushalt hat, den Mixer, den Kühlschrank, die Spülmaschine, die Zahnbürste, die Spielzeuge, die man in den Mund nimmt. All diese Dinge haben eben was mit Produktsicherheit zu tun. Und ich glaube, dass wir als Nutzer das gar nicht immer so wahrnehmen. Und Gott sei Dank nehmen wir das auch gar nicht immer so wahr, weil nämlich die Hersteller schon auf einige Dinge sehr stark achten müssen. Und da eben auch in der Produktentstehung mit dem Produktmanager zusammen, aber natürlich auch mit der Entwicklungsabteilung, mit den Experten in diesem Bereich. Und wenn wir gerade in diesem Zusammenhang darüber sprechen, dann wird auch klar, um was es hier geht. Also in erster Linie geht es eben dann auch, wenn ich Hersteller bin und wenn ich Produktmanager bin und das ist mein Produkt, da geht es darum, dass dieses Produkt Vertrauen aufbaut. Und das ist eben genau der Punkt. Wir gehen morgens in die Küche, machen diese Kaffeemaschine an und wir vertrauen auf, dass eben der Druckbehälter uns nicht um die Ohren fliegt. Und genau das ist es eben, also warum Produktsicherheit so wichtig ist. Denn wir vertrauen als Nutzer darauf, dass diese Dinge alle in unserem Umfeld, in unserem täglichen Gebrauch einwandfrei und sicher funktionieren. Und das ist eben dieser Punkt, das Vertrauen, das da aufgebaut wird. Und das kann natürlich auch beschädigt werden.
Ja, und weil du sagst, wir denken da ja nicht dran, ne? Also es ist nicht in unserem Bewusstsein, aber in dem Moment, wo es ins Bewusstsein kommt, da ist es ein Problem, ne? Und genau dieses Problem soll ja verhindert werden. Und mir fällt gerade auch auf, in dem Wort Produkt ist Sicherheit, ne? Da steckt ja auch das Wort Sicherheit vielleicht eine doppelte Bedeutung, weil ja auch der Nutzer sicher sein möchte, dass sein Produkt sicher ist, das, was er verwendet. Du hast die Zahnbürste gesagt und auch als Beispiel genannt, ne? Wir wollen ja eben sicher sein, dass die Zahnbürste, die wir jeden Tag in den Mund nehmen, dass da keine Giftstoffe drin sind und dass sie uns nicht krank macht und dass sie auch, wenn sie elektrisch ist, im Mund irgendwas kaputt macht oder explodiert oder sonst was. Ja. Genau, ne? Aber es hat ja auch, also das, wenn dann was passiert, dann hat es ja auch einen echten Effekt aufs Unternehmen, weil dann ist es ja auch ein riesiger Schaden. Ne? Also ist einmal der Reputationsverlust für das Unternehmen. Also gibt es ja auch, damit geht ja auch einfach ein Geschäftsrisiko einher. Und dann natürlich auch, ob das dann vielleicht geklagt werden kann, auch auf Schadensersatz. Ne? Wir kennen es ja aus den USA vielleicht von den Filmen, oder auch aus Geschichten, wo eben halt auch geklagt wird, wenn Produkte einen Schaden verursacht haben. Und wir haben ein anderes Rechtssystem ein bisschen, aber trotzdem kann man ja da auch Schadensersatzforderungen machen. Ja, aber wieso ist jetzt das im Unternehmen so ein Thema, beziehungsweise auch ein Spannungsfeld, was ich ja vorhin im Teaser schon gesagt habe, dass wir da in Produktsicherheit im Spannungsfeld sind? Wo ist da das Problem? Was ist das für ein Spannungsfeld?
Ja, also wenn man so in Unternehmen reinschaut, gerade auch in Unternehmen, wo es um regulierte Produkte gibt, dann konnte ich in der Vergangenheit immer so zwei Extreme identifizieren. Es gibt so auf der einen Seite die Leute in der Organisation, die sind total risikoadvers, die sehen überall Risiken. Und das sind vor allen Dingen dann auch die Leute, die Verantwortung übernehmen fürs Produkt, die das Thema Haftung, das ist die Entwicklungsabteilung, das sind aber auch die Leute aus der Quality Assurance oder der Design Assurance, die oft sehr stark auf Risiken fokussiert sind. Und da habe ich auch so öfters mal diesen Spruch dann fallen lassen, wenn ich deren Risikoanalyse gesehen habe, ihr macht das Produkt zur Massenvernichtungswaffe. Und das muss man vielleicht so ein bisschen erklären. Da wurden Produkte, die schon auch einen gewissen Sicherheitsaspekt haben, wo man sich vielleicht auch mal verletzen kann, wurden dann aber so von der Risikoeinschätzung so dargestellt, als könnten da in kürzester Zeit mehrere Menschen sterben. Und da wurden aber auch Szenarien herbeigenommen, auf die man gar keinen Einfluss hat. Also weder irgendwie als Entwickler noch als Produktmanager, weil dieses Produkt, das man natürlich einsetzt, ist in irgendeinem Kontext. Und man kann natürlich in diesem bestimmten Kontext Sachen beeinflussen und kontrollieren und darauf eingehen, aber man kann eben nicht auf alles eingehen und man muss auch nicht auf alles eingehen. Und dann können da schon Sachen rauskommen, wie zum Beispiel, wenn man eine App hat für eine Physiotherapie, wo man dann eben ja eigentlich einfache Gymnastikübungen macht oder Übungen macht mit dem eigenen Körper. Und dann steht da aber plötzlich drin, dass bei einem Produkt potenziell die Gefahr besteht, dass beim Kniebeugen machen oder beim Liegestützen machen der Patient oder der Anwender einen Herzinfarkt kriegen kann. Und das muss ich dann berücksichtigen und darauf eingehen. Und das sind so Sachen, das kann man gar nicht beeinflussen. Und dann kommen eben Sachen auch in die Risikoanalyse rein, wo man gar keinen Einfluss drauf hat. Weil wir haben auf die Herzgesundheit von den Leuten keinen Einfluss. Und einfache Übungen jetzt machen, wenn er natürlich einen Herzinfarkt bekommt, ja, dann bekommt er den. Aber den hätte er auch kriegen können, wenn er die Treppe hochgelaufen wäre oder wenn er gerade einkaufen gegangen wäre. Und da muss man sich auch so ein bisschen die Frage stellen, liegt es dann wirklich an meinem Produkt oder gibt es jetzt einfach nur gerade die Situation her? Und das ist so ein bisschen der Unterschied, was kann ich beeinflussen, was ist in meinem Kontext und was nicht. Und da neigen eben dann doch auch Parteien in der Organisation zu extremen Schweregraden, aber auch zu Situationen, die einfach, ja, die man einfach nicht betrachten kann oder auch die man nicht beeinflussen kann.
Ich habe da auch noch ein Beispiel aus unsere Laser, die wir hatten, die chirurgischen Laser. Das war ja auch von der Laserwellenlänge her so, dass das ja wirklich auch schädlich fürs Augenlicht ist. Es war ja starke Energie dahinter. Und bei uns war das auch in der Risikoanalyse immer ein unfassbar großes Thema und ein Riesenproblem. Die Sorge, dass irgendjemand über diese Laserfaser stolpert und sie dann reißt und der Laser wild durch den OP lasert und alle schwerst verletzt werden.
Genau.
Und alle ihr Augenlicht verlieren und was dann eben passiert. Ich meine, ich verstehe schon den Punkt, gell? Wenn man sagt, wieso sind vielleicht auch einfach die Entwickler und auch gerade die Leute aus Regulatory oder Quality Assurance so extrem risikoavers. Ich denke, sie tragen ja natürlich auch irgendwo die Verantwortung für die Ergebnisse. Überall auf sämtlichen Dokumenten stehen ihre Namen und ihre Unterschrift drauf. Ne? Jeder weiß, da ist es nachvollziehbar, wer das Produkt entwickelt und freigegeben hat letztendlich, ne? Wer die Features sich überlegt hat und dann halt auch entwickelt und freigegeben hat. Und dass eben diese Kollegen und Kolleginnen sich dieser Verantwortung auch bewusst sind und sie sich da vielleicht auch einfach absichern möchten. Oder was ist also deine Erfahrung?
Ja, das ist auch gut, dass sie die Verantwortung natürlich verstehen und auch als solche wahrnehmen. Die sind auch in der Verantwortung bis zu einem gewissen Grade. Natürlich schon. Aber im Gesamten ist natürlich die Organisation dafür verantwortlich. Nur gerade wenn dann eben was passiert, ist das Nachfragen natürlich groß und da wird schon auch der Einzelne dann zur Seite genommen und wird auch befragt, ob er dann wirklich alles betrachtet hat, was er hätte betrachten sollen und auch wirklich alles getan hat, was man unter normalen Umständen tun kann. Und deswegen ist das schon auch berechtigt. Auf der anderen Seite ist es dann auch so, wenn du jetzt das Beispiel mit dem Laser beschreibst und wenn man da drüber stolpert, dass die Faser reißt und das dann durch den Raum durchflackert und irgendwie Leute trifft, das sind ja auch so Sachen, das mag in der Theorie sich am Anfang der Produktentwicklung ganz gut anhören, aber da ist dann auch sofort irgendwie der Produktmanager wieder gefragt, der dann auch sagen kann, ja, passiert das eigentlich überhaupt in einem OP? Und wenn ja, wie oft? Also ist das jetzt wirklich ein Szenario, das alle 2 Wochen auftritt? Oder ist das halt ein Szenario, das vielleicht einmal in 10 Jahren auftritt? Das sind dann schon nochmal große Unterschiede. Und das ist genau dann auch der Punkt, wo eben der Produktmanager gerade auch mit der Nähe zum Kunden da Realität schaffen kann,
mal so sagen. Das waren ja dann auch die Diskussionen, die man geführt hat. Ne? Also weil wir ja gesagt haben, Spannungsfeld war ja dann auch genau der Kampf. Ja? Vielleicht auch mit den risikoaversen Technikern, Ingenieuren, Regulatory-Leuten auf der einen Seite und auf der anderen Seite sitzt da ja halt auch irgendwo Vertrieb und Management, ne? Da gehört sicher das Produktmanagement auch mit dazu. die hergehen und sagen, ja, wir wollen aber jetzt da nicht noch, wenn wir jetzt noch ein weiteres Sicherheitsfeature-Update sonst was damit reinbauen, dann wird es wieder teurer, dann dauert das alles länger, wir wollen eine schnelle Time-to-Market, der Umsatz darf nicht gefährdet werden. Auf der anderen Seite hören wir das ja jetzt auch hin und wieder bei vielen Unternehmen, dass es dann heißt, ja, wir haben jetzt hier Wettbewerbsdruck aus Asien, die kümmern sich überhaupt nicht um irgendwelche Gesetze und Vorgaben und sicherheitsrelevante Themen und wir müssen da ja auch wettbewerbsfähig bleiben. Ja, aber auf der anderen Seite in dem Flex Management oder die Vertriebler, die tragen ja halt auch nicht die Verantwortung. Die können sie ja da sozusagen auch abschieben.
Das ist so diese zweite Gruppe. Genau. Also gerade die Leute, die weniger die Verantwortung haben, weil sie es einfach nicht produziert haben und auch nicht entwickelt haben, aber dafür natürlich Verantwortung haben fürs Geschäft, für den Umsatz und auch für die Zahlen, weil eine Organisation ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht ja wirklich darum, auch Umsätze zu erwirtschaften und auch eben die Mitarbeiter zu bezahlen, an Aktionäre oder an irgendwelche Investoren Gewinne auszuschütten. Und das darf man natürlich auch nicht unberücksichtigt lassen. Und deswegen gibt es eben auch diese Gruppe, die dann schon auch relativ schnell sagt, ja, aber ich habe es jetzt versprochen und wir haben eben diese Lieferzeiten und das wird schon gut gehen und die eben diese Risiken nicht so sehen und auch eher da so ein bisschen optimistisch unterwegs sind und das Glas ist halb voll und das ist auch gut, dass es diese Leute gibt. Aber diese Leute übersehen auch schnell mal dann wirklich Risiken, die vielleicht dann auch noch relevant sind. Und das ist so dieses andere Feld. Und da gibt es auch eine starke Gruppe immer. Und die erzeugen dann in der Summe eben dieses Spannungsfeld in der Organisation auch, dass es eben auch zu moderieren gilt, wo man auch irgendwie schauen muss, dass nicht die eine Gruppe oder die andere Gruppe die absolute Überhand hat und eben grundsätzlich aber die Produkte einsatzbereit bleiben beim Nutzer, sodass wir uns sicher fühlen oder gar nicht drüber nachdenken und einfach morgens die Kaffeemaschine anmachen und unseren Kaffee rauslassen und diesen Kaffee trinken und nicht drüber nachdenken müssen, ob das jetzt einen Schlag tut oder weiß was ich. Genau. Und diese Abwägung, da ist, glaube ich, das Produktmanagement in der Moderation schon stark und auch gefragt.
Das immer wieder. Der Produktmanager sitzt dann irgendwo dazwischen und soll da jetzt verbinden. Er soll jetzt dieses Spannungsfeld irgendwie ausgleichen. Wie macht er das? Also was bleibt ihm da jetzt? Also wie kann er das machen?
Ja, wenn wir jetzt einfach nicht wirklich strukturiert Risikomanagement betreiben und auch nicht wirklich dieses Thema angehen, schon bei der Produktentwicklung und auch über den Produktlebenszyklus, dann ist das Thema Produktsicherheit eben mehr so ein Bauchgefühl. Und dann gilt halt auch ganz oft, wie es halt so ist, wer am lautesten schreit, gewinnt. Und wir müssen uns da auch ehrlich machen, oft gewinnt dann auch das Management und der Vertrieb, weil man sagt, ja, wir haben es jetzt versprochen. Oder es gibt halt dann so brutale Quersteller, die dann wirklich sagen, ich unterschreibe nichts zum Produktfreigabe, weil ich das und das und das noch sehe. Und da gilt halt dann, wenn man dann wirklich nicht strukturiert vorgeht, wenn man nicht wirklich eine Risikostrategie fürs Produkt entwickelt hat, da gilt dann halt wirklich, ja, wer ist am lautesten, wem ist es besonders wichtig oder auch, wer gibt als Erster auf? Es ist dann auch manchmal ein Pokern. Und da ist natürlich auch so ein bisschen das Problem nachher, die Entwickler haben Angst, dass zu viele Bugs zurückkommen oder Complaints. Und das ist zum Beispiel auch dann so ein bisschen der erste Indikator. Also man kann dann schon, wenn man relativ früh schon Complaints zurückgeht, auch dann sehen, ja, vielleicht hat man es mit der Produktesicherheit nicht so ernst genommen. Vorausgesetzt natürlich, die Complaints, die Probleme am Markt sind wirklich sicherheitsrelevant. Und da ist halt eben auch der Punkt, wenn ich keine Risikoanalyse habe, wenn ich keine Struktur habe, dann kann ich auch Complaints, die zurückkommen, nicht richtig bewerten. Sind die jetzt kritisch? Sind die nicht kritisch? Sind die kritisch fürs Business? Sind die kritisch für die Produktesicherheit oder auch für IT-Sicherheit? Wie soll ich das machen? Und genau in diesem Punkt, also dieses systematische Aufsetzen von einer Risikostrategie und dann auch eine gemeinsame Sprache dazu zu definieren und auch Kriterien zu definieren, wo in der Organisation zu meinem Produkt jeder versteht, um was es geht, das ist eben so das, was dann eben helfen kann, klarere Entscheidungen zu treffen, Risiken auch bewusst in Kauf zu nehmen, weil wir müssen uns auch nichts vormachen, es ist nicht risikolos, es kann immer was passieren. Es ist nur die Frage, ist es akzeptabel für uns? Ist es akzeptabel für die Gesellschaft, für den Nutzer? Oder ist es auch akzeptabel für die Organisation schlussendlich? Weil alle Nutzerrisiken werden auch zu Geschäftsrisiken. Das muss uns immer bewusst sein. Wenn Nutzerrisiken eintreten und jemand wird verletzt, dann geht es ums Geld. Und da geht es schlussendlich dann auch irgendwann mal ums Business. Das dürfen wir halt nie vergessen.
Du sagst also, ein Unternehmen muss dann eine Risikostrategie haben. Also die hat jetzt da nichts mit dem Projekt oder mit dem Produktentwicklungsvorhaben zu tun, sondern es ist eine übergeordnete Strategie dazu, wie man mit Produktsicherheit und Produktrisiken umgeht.
Genau. Also grundsätzlich sollte es zu jedem regulierten Produkt, das sicherheitsrelevant ist, eine Risikostrategie geben. Und ich bin so weit, dass ich sagen würde, die Risikostrategie eines Produktes gehört zur Produktstrategie, weil sie auch maßgeblich beeinflusst. Mhm. Und das bedeutet eben auch, als Produktmanagerin oder als Produktmanager habe ich natürlich ein großes Interesse, da mitzureden. Ja? Mhm. Und wenn wir dann über diese Risikostrategie reden, dann reden wir im Konkreten mal über einen Risikomanagementplan für das Produkt.
Okay, also die Strategie, die gibt mir so ein paar Rahmenbedingungen auch vor, oder wie ich als Unternehmen mit Risiko umgehen will. Und für jedes Produkt im Projekt dann, also im Entwicklungsprozess, im Vorhaben, brauche ich dann einen Risikomanagementplan.
Genau, so kann man das darstellen. Also der Risikomanagementplan zählt nicht nur für die Produktentwicklung, sondern der zählt über den gesamten Produktlebenszyklus. Mhm. Weil in der Produktentwicklung ist es ja erstmal theoretisch. Also da kann ich theoretisch drüber nachdenken, was passiert. Die Realität findet ja nachher am Markt statt. Und das heißt auch, wenn ich mir eine Risikostrategie erarbeitet habe und dann auch mein Produkt dementsprechend entwickelt habe nach dieser Strategie, dann wird sich ja im Produktlebenszyklus dann auch zeigen, ob diese Strategie aufgeht oder ob ich eben auch was daran anpassen muss. Wenn wir jetzt aber nochmal auf diese Risikostrategie zurückkommen, die man ja in Form eines Risikomanagementplans zum Produkt definieren kann, dann hast du schon gesagt, da steht eben erstmal drin so, wann finden überhaupt Tätigkeiten statt? Also wann machen wir Risikomanagement? Wer ist da dabei? Welche Experten? Wann soll es stattfinden? Wann wiederholen wir das? Wie gehen wir damit um, wenn was vom Markt kommt? Also wirklich Fehler, Bugs oder auch Complaints. Wie bewerten wir das und wie fließt das eben zurück in unsere Risikostrategie? Und dann wird es aber auch schon konkret. Wir reden dann wirklich darum, mal klar zu definieren, was ist denn eigentlich so das Schlimmste, was mit unserem Produkt passieren kann? Also den Schweregrad. Wir definieren als Team zusammen, können Menschen sterben? Können Menschen nur verletzt werden? Sind die Verletzungen ein Leben lang da? Gehen die Verletzungen wieder zurück, weil sie abheilen und der hat keinen bleibenden Schaden? Muss man zum Arzt gehen, heilt es alleine ab oder ist es einfach nur unangenehm? Ich habe halt mal einen Schnitt oder ich habe halt mal irgendwie, ja, ich habe eine Zerrung oder ich habe halt einen blauen Daumen oder so. Also es gibt eben schlimmere Verletzungen, wenn ein Sicherheitsrisiko eingetreten ist, und es gibt weniger schlimme Verletzungen. Und das mal wirklich für sein Produkt dann, für den Zweck, für den es auch vorgesehen ist, zu definieren, zu sagen, was kann denn passieren? Was ist denn das Schlimmste? Was sind so leichtere Abstufungen? Das ist so der erste Teil dieser Strategie. Mhm. Und da will ich natürlich als Produktmanager schon mitsprechen und habe natürlich auch die Sicht beim Kunde dazu.
Ja, das ist schon auch eine Diskussion, oder?
Genau, da muss man sich schon klar werden, das ist eben dieses Finden der gemeinsamen Sprache und der gemeinsamen Kriterien im Team, damit das nicht übertrieben werden kann oder auch einfach weggewischt werden kann. Und der zweite Punkt ist eben dann das Thema, wie oft kommt es denn vor? Also wie oft passiert das denn? Und da muss man immer so ein bisschen im Blick auch haben, wie oft kommt eigentlich der Nutzer mit meinem Produkt überhaupt in Berührung? Ja, weil es kann nur etwas passieren, wenn man auch mit dem Produkt was macht. Also wenn ein Produkt 10 Jahre lang im Wohnzimmer steht, aber nie benutzt wird, dann kann das lange einen Kurzschluss drin haben und das Gehäuse unter Strom stehen. Wenn ich theoretisch hinlangen würde, dann würde ich auch einen Stromschlag kriegen. Aber wenn ich das nie benutze, dann kriege ich den auch nicht, den Stromschlag. Oh. Wenn ich aber dieses Produkt jeden Tag 5-mal anfasse, dann hat der Nutzer auch 5-mal am Tag die Chance, einen Stromschlag zu kriegen, wenn da was nicht passt. Und dann passiert es natürlich sehr viel öfters. Und so muss man das eben auch immer sich überlegen, wie oft kommt der Kunde innerhalb des Produktlebenszyklus also nicht des Produktlebenszyklus des Gesamtproduktes, sondern solange wie das Produkt eben vom Einzelnen benutzt werden kann, bis man sagt, jetzt ist das Produkt eigentlich ausgelaufen. Man sagt zum Beispiel, ein Handy hält 3 Jahre. Man sagt zum Beispiel, ein Auto hält 11 Jahre. Also muss man eben rechnen, wie oft fährt ein durchschnittlicher Fahrer mit dem Auto, wie viel Kilometer, wie viel Zeit verbringt er da drin. Und dann kann man eben sagen, okay, nach wie viel Zeit darf denn was passieren? Was ist für uns sehr oft, was ist für uns weniger oft? Und dann macht man eben diese Abstufung. Da sagt man zum Beispiel, wenn es einmal die Woche passiert, dann ist sehr oft. Wenn es einmal im Monat passiert, dann ist immer noch gelegentlich. Wenn es einmal im Jahr passiert, dann ist ja weniger gelegentlich. Und wenn wir sagen, es passiert nur einmal im Lebenszyklus, dann ist es sehr unwahrscheinlich. Und so kann man dann eben auch eine gemeinsame Sprache finden für, wie oft darf es denn passieren. Na? Und das ist eben von Produkt zu Produkt auch unterschiedlich.
Ja, okay. Und da gehört dann ja auch ein bisschen nur mit dazu, dass wir dann drüber reden, was kann man vielleicht auch an Risiko akzeptieren, oder? Oder und was kann man nicht akzeptieren?
Genau, jetzt haben wir ja erstmal nur definiert, was sind denn die Schweregrade und wie wahrscheinlich ist es denn? Und dann kann man sich eben die eigentliche Risikostrategie zum Produkt überlegen, indem ich einfach sage, okay, welchen Schweregrad, bei welcher Auftretenswahrscheinlichkeit akzeptieren wir? Und wenn wir zum Beispiel sagen, es kann was passieren, einer kann sterben, aber das passiert nur alle 10 Jahre, dann ist das natürlich geringer von der Risikoschwere, wie wenn ich jetzt sage, du kannst dich verletzen und es passiert jede Woche. Und dementsprechend, wenn wir das ins Verhältnis setzen, können wir eine Matrix aufziehen und können sagen, so, das ist das, was wir bei unserem Produkt akzeptieren. Und da ist auch nochmal wichtig zu verstehen, ich kann natürlich als Organisation und auch als Produktmanager sagen, das ist die Strategie, die wir akzeptieren. Ich bin aber natürlich auch gebunden an, was akzeptiert der Nutzer oder was akzeptiert der Gesetzgeber. Also ich kann meine Risikostrategie, nur weil ich jetzt als Organisation sage, naja, wir gehen hohe Risiken ein, ich mache das einfach so weit runter, ja. Ja, dann stirbt halt einer mal alle 10 Jahre, ist ja in Ordnung. Es gibt aber auf der anderen Seite Konkurrenzprodukte, da stirbt keiner alle 10 Jahre, sondern da stirbt nie einer. Dann kann ich nicht einfach meine Risikostrategie setzen, wie ich will. Ich bin natürlich auch ein bisschen an Vergleichsprodukte gebunden und was der Gesetzgeber vorgibt. Aber ich habe schon auch noch mal ein Stück Freiheiten in meiner Risikostrategie und die ich auch nutzen kann. Mhm. Genau. Und dann passiert es ja, dass man dann auch was tut. Also wenn Risiko nicht akzeptabel ist, dann passiert ja auch was. Das heißt, ich muss auch in meinem Risikomanagementplan noch mal akzeptieren, was sind denn die Restrisiken, die wir akzeptieren. Weil es gibt Produkte, da akzeptieren wir keine Restrisiken. Aber es gibt natürlich schon Produkte, da bleiben Restrisiken. Gerade wenn wir in den Medizintechnikbereich gehen, gibt es auch viele Anwendungen, wo man auch verletzt werden kann oder etwas schief gehen kann. Wenn wir über Bestrahlung sprechen zum Beispiel, dann kann die Bestrahlung potenziell den Krebs heilen, aber sie macht auch was kaputt. Und so gibt es eben auch Produkte, da sind Restrisiken wirklich real und die finden auch immer statt. Und so ist es aber bei anderen Sachen auch, wenn wir über das Autofahren sprechen. Also das Autofahren per se ist schon sehr sicher geworden, wenn wir das jetzt mal so betrachten, was so vor 20, 25 Jahren an Unfällen passiert ist. Aber es gibt heute immer noch Autounfälle. Also es passiert was mit dem Auto. Und es sind auch viele Autos unterwegs. Das heißt, es tritt auch was auf. Das muss uns einfach auch bewusst sein. Mhm. Und das sind eben so diese Sachen, über die man sich auch Gedanken machen muss. Welche Restrisiken sind dann für uns final akzeptabel? Und die müssen auch kommuniziert werden. Und da muss man sich auch Gedanken machen. Und wenn man das eben dann festgesetzt hat zusammen, dann hat man eine strukturierte Strategie und auch gemeinsame Grundlagen, um zu diskutieren und zu sagen so, Moment, ist das wirklich jetzt so krass, wie du das siehst? Oder du hör mal, also du kannst das jetzt gerne wegwischen, aber wir haben das hier so eingeschätzt und die Risiken sind schon real. Und dann habe ich auch wieder, wie ich das eben auch mit einem Businessplan habe ich wieder eine Entscheidungsgrundlage und kann darauf argumentieren.
Jetzt muss ich einen kleinen Sprung nach vorne machen, weil du ja auch gesagt hast, eben das Beispiel mit dem Auto. Jetzt ist es ja so, dass das Auto selber ja nichts für den Unfall kann, sondern der Unfall wird ja unter Umständen verursacht. Und es geht ja aber vielmehr dann darum, was mit dem Auto im Falle eines Unfalls passiert, wie es sich dann verhält. Ne? Oder was dann vielleicht auch ausgelöst wird oder nicht ausgelöst wird, damit die Insassen geschützt werden. Das sind ja jetzt Fragen, die würden wir jetzt im Produktmanagement oder als Team, als Entwicklungsteam, ja dann im Rahmen einer Risikoanalyse erörtern, oder?
Genau, also erstmal haben wir natürlich jetzt nur eine Strategie, das ist schon mal so die Grundlage. Und dann geht natürlich das Arbeiten am Produkt los. Also erstmal die Produktentwicklung und dann eben aber auch der Produktlebenszyklus. Und das macht man vorzugsweise dann eben mit einer Risikoanalyse. Das ist so quasi der operative Teil. Und es ist schon so, dass der Produktmanager oder die Produktmanagerin nicht dafür verantwortlich ist, diese Risikoanalyse zu machen. Und das sollte es auch nicht sein. Es ist nur so, wenn es gar nicht gemacht wird in der Entwicklung, sollte der Produktmanager oder die Produktmanagerin auf jeden Fall mal vorsichtig nachfragen bei der Entwicklungsabteilung oder in der Regulatory-Affairs-Abteilung, weil es kann nicht sein bei einem regulierten Produkt, dass es keine Risikoanalyse gibt.
Ja.
Und dann muss man da nicht gut, glaube ich, weiterrennen, sondern man muss wirklich dann auch sagen, okay, Leute, warum nicht? Und dann vielleicht mal auch das moderieren und sagen, wir brauchen das aber, sonst wird das nicht funktionieren. Wenn wir aber dann wirklich mal davon ausgehen, dass die Risikoanalyse gemacht wird und dass da auch Leute da sind, dann ist es schon eigentlich eher die Aufgabe der Design Assurance, der Quality Assurance oder dann, wenn die Organisation kleiner ist, auch von der Entwicklungsabteilung selbst, die dann eigentlich schon wissen, okay, wir müssen das machen und die das dann auch aufsetzen. Und dann ist man eher als Produktmanager oder Produktmanagerin die Person, die da eben teilnimmt und eben erstens mal ein bisschen ein Gleichgewicht schafft und eben auch ausgleichend ist, also eben dieses Thema, die Moderationsrolle, aber auch ganz klar das Interesse des Nutzers mitvertreten muss, denn das ist nicht im Raum. Der Nutzer selber ist nicht im Raum und für den gilt eigentlich die Sicherheit.
Also die Rolle des Produktmanagements ist in dem Fall, dass wir auf jeden Fall Contributor sind. Also wir müssen da auf jeden Fall Inhalte liefern. Und wir haben auch ein besonderes Interesse daran, dass diese Risikoanalyse gemacht wird und auch umgesetzt wird. Aber wir sind jetzt nicht unbedingt Initiator und auch nicht Moderator. Aber wir sollten schon dahinter sein, dass es stattfindet.
Genau, denn ja. Bei regulierten Produkten heißt es in der Regel keine Risikoanalyse, keine Marktzulassung.
Ja.
Damit habe ich als Produktmanager oder Produktmanagerin kein Produkt, mit dem ich was machen kann. Das heißt, also blauäugig einfach sagen, ja, machen wir später oder hat sich keiner darum gekümmert, ich muss es auch nicht tun. Das funktioniert nicht bei diesem Thema, denn das muss wirklich gemacht werden. Wenn wir jetzt aber mal über diese Risikoanalyse an sich sprechen, was passiert da? Eine Risikoanalyse an sich, da geht es darum, dass man eben in realistischen Szenarien, in einem vorhergesehenen Umfeld Gefahren erfasst, analysiert und auswertet. So hört sich das jetzt mal in der Theorie an. Aber es ist schon wichtig zu verstehen, also realistisches Szenario bedeutet eben wirklich da, wo es eingesetzt wird. Nicht irgendwo im Labor, sondern wirklich da, wo es ist, in der Küche, wo es laut ist, wo die Kinder um einen rumrennen oder eben auch, es gibt ja auch andere Produkte, die Zahnbürste wirklich im Bad, wo eben auch der Boden nass sein kann, dass man wirklich ein realistisches Szenario bildet, auch von der Geräusche, vom Licht, wo das wirklich eingesetzt werden soll und dann eben auch so ein Umfeld, das genauso ist, sind da Leute, ist da Verkehr oder ist es da eher leise? Das ist auch so ein Thema und natürlich auch der Nutzer selber. Sind es ältere Leute, sind es jüngere Leute, können die gut sehen, hören die noch, dass man eben all das auch ein bisschen mit betrachtet und dann sich wirklich überlegt, was kann da passieren? Oh. Ja? Und dann eben gerade diese definierten Schweregrade und Auftretenswahrscheinlichkeiten nimmt und dann auswertet und sagt, okay, wie groß ist eigentlich das Risiko? Was passiert da? Und wenn man das dann eben ausgewertet hat, dass man sich dann auch hinsetzt und sagt, okay, was müssen wir jetzt reduzieren? Und man muss natürlich nicht jedes Risiko reduzieren, aber die Risiken, die nach der Risikostrategie als nicht akzeptabel dargestellt sind, da muss man natürlich was machen. Und da ist wiederum auch dann das Produktmanagement gefragt, Anforderungen zu schreiben, und zwar für das Produkt. Und diese Anforderungen sind natürlich besser geschrieben, wenn sie früh kommen und nicht, wenn sie im Nachhinein kommen. Und deswegen ist eben auch gerade der Punkt, Risikomanagement zu betreiben, das beginnt eigentlich mit der Produktentwicklung, so früh wie möglich.
Das beginnt auch schon bei der beim User Research und beim Customer Research, weil ich meine, ne, wie du sagst, wir brauchen realistische Szenarien. Das setzt ja dann auch voraus, dass sie nicht irgendwie theoretisch konstruiert sind, wie man vielleicht vorstellen könnte, wie es ist, sondern dass man auch als Produktmanager da wirklich Insights mitbringen kann und so viele Nutzerszenarien wie möglich auch irgendwo vielleicht auch aus eigener Beobachtung, aus eigenem Erleben teilen kann und einbringen kann. Das heißt, mal wieder zeigt das, habe ich zum Beispiel auch die Woche bei einem Workshop wieder den Satz losgelassen, das, ne, Produktmanagement ist kein Schreibtischjob. Setzt voraus, dass man seine Nutzer, seine Kunden auch kennt und deren Lebensrealität, deren Anwendungsrealität auch einfach vielleicht mal selber erlebt hat. Ja.
Richtig, weil gerade wenn wir über Nutzerrisiken sprechen, dann muss man tatsächlich auch verstehen, was passiert beim Nutzer? Was passiert in diesen realistischen Szenarien, in den Umfeldern, wo das dann auch eingesetzt wird? Ja. Darüber hinaus hat natürlich der Produktmanager oder die Produktmanagerin dann auch noch das Thema der Geschäftsrisiken, die man auch ein Stück weit immer betrachten sollte. Und dann auch ein Teil eben von der Informationssicherheit. Das ist jetzt so ein sehr großer Begriff, aber es gibt eben auch einen Teil von Informationssicherheit, gerade das Thema Datenschutz, wo es doch auch wieder direkt um den Nutzer geht, wo es nicht wirklich technisch ist, sondern wo es wirklich um Persönlichkeitsrechte geht. Und da kann es schon sein, dass man Unterstützung hat. Aber es sollte schon auch für den Produktmanager oder die Produktmanagerin klar werden, was passiert eigentlich, wenn Daten verloren gehen oder wenn Daten öffentlich werden oder wenn diese Daten manipuliert werden. Was kann das mit meinem Produkt machen? Das ist jetzt vielleicht gerade bei diesen mechanischen Produkten oder bei Autos nicht so groß der Fall. Aber wenn wir jetzt gerade auch über die Digitalisierung sprechen und es gibt dann zu jedem Produkt auch noch irgendwo eine App. Ja, zum Beispiel, wir können über eine Laufuhr sprechen, die dann noch eine App im Hintergrund hat. Dann ist es schon wichtig auch zu verstehen, was passiert denn zum Beispiel, wenn jetzt Daten nicht gut übertragen werden und der Nutzer hat dann nur die Hälfte seiner Daten? Oder was passiert, wenn er die falschen Daten hat und jetzt trifft er plötzlich relevante Entscheidungen für seinen Wohlempfinden oder für seine Gesundheit. Und dann spielt es schon wieder eine Rolle auch und dann ist es auch wieder sicherheitsrelevant für den Nutzer und damit ein Thema für den Produktmanager oder für die Produktmanagerin.
Ja, klar. Ne? Also gerade auch wenn es so sensible Daten sind, wenn wir jetzt hier aus, wir kommen ja beide aus der Medizintechnik, das ist halt auch einfach Patientendaten oder persönliche Gesundheitsdaten einfach sind, ja, die ja auch sensibel sind.
Genau, wobei man muss dazu sagen, von sensiblen Daten ist noch keiner gestorben.
Nee.
Das ist immer nur so ein Thema des Persönlichkeitsrechts dann auch. Das finde ich immer so lustig. Ich sage es den Leuten auch immer. Also für die Informationssicherheit und für den Datenschutz sind die offengelegten Daten sehr schlimm. Für die Produktesicherheit sind die manipulierten oder die nicht vorhandenen Daten eher schlimmer. Weil die können wirklich zu falschen Annahmen und Entscheidungen führen. Und das sehen wir dann auch gleich, wenn wir nochmal über das Thema der Nutzersicht im Detail sprechen und auch, was bedeutet das eigentlich, Nutzerrisiken? Genau.
Ja, dann erzähl doch mal, was sind denn Nutzerrisiken?
Genau, lass uns das einfach mal so konkretisieren. Was macht denn der Produktmanager oder die Produktmanagerin da und was kann da passieren bei diesen Nutzerrisiken? Grundsätzlich passieren diese Risiken ja in der realen Anwendung. Und da gibt es eigentlich so vier verschiedene Probleme oder auch Szenarien, die auftreten können. Das eine ist erstmal versehentliche Fehlbedienung. Also irgendeiner, von der das Gerät bedient, der drückt die falsche Taste oder der gibt dem Gerät was Falsches zurück. Der macht jetzt anstatt den Mixer an, oder den Deckel auf, macht er den Mixer an und hat aber gerade irgendwie die Hand drin oder solche Sachen. Ja. Also da kann schon schlimme Sachen passieren. Das muss nicht mal irgendwie böswillig sein, sondern er hat es einfach irgendwie unterschätzt oder ist es irgendwie möglich und dann können eben so Sachen passieren. Falsche Taste, lässt einen Schritt aus, also zum Beispiel den Sicherheitsmechanismus beim Mixer, weil er sagt, ah, das nervt mich, ich mache das jetzt kurz schnell, das muss da oben so reingehen. Und dann ist es eben genau, sind es genau diese Anwendungsfälle, die unter dieses Thema versehentliche Fehlbedienung fallen. Das will er gar nicht, das macht er unterbewusst. Und das sind so Sachen, auf die natürlich der Produktmanager schon sehr gut achten kann. Dann gibt es so das Thema Wüste-Regelabweichung. Das kennen wir auch.
Ja.
Das kennen vor allen Dingen die Kinder. Die haben halt einfach keine Lust. Ja, es ist mir zu umständlich. Ich will mich nicht anschnallen. Oder
Gurt halt weg.
Genau, mach den Gurt halt weg. Ja, oder wenn ich jetzt irgendwie an der Maschine was bediene und ich muss noch eine Schutzvorrichtung hinmachen und da muss ich das hier hinten noch machen und muss was absichern und müsste das noch absperren. Es ist mir alles zu langsam. Ich will jetzt ganz schnell kurz was machen. Und wir kennen das ja. Ich will mal ganz schnell kurz was machen. Das sind so die Situationen, die führen dann auch oft in die Gefahr. Und da kann natürlich auch was passieren. Dann ist es aber auch so, es kann auch was passieren, wenn einfach etwas zu kompliziert ist oder nicht praktisch genug. Das heißt, die Leute nutzen es einfach nicht, obwohl es ein Sicherheitsfeature ist, weil es viel zu kompliziert gedacht ist, weil dann lässt man es einfach weg und sagt, nein, das mache ich nicht. Und das sind so diese bewussten Regelabweichungen. Und auch da ist der Hersteller und natürlich auch das Produktmanagement gefragt, auf solche Sachen zu achten.
Ja, sich da vielleicht was einfallen zu lassen. Bei uns war es mit den Lasern halt, ne? Das war ja auf jeden Fall die Brille, die Schutzbrille, die dann alle im OP tragen müssen. Aber auf die hatte halt auch keine Lust. Ne?
Ja.
War hässlich, unbequem, schwer.
Genau. Die lässt man dann bewusst weg. Muss aber sich trotzdem überlegen, was könnte man besser machen.
Das war dann ja halt auch immer die Diskussion, wie können wir dann verhindern, dass die Laserphase überhaupt reißt.
Ja, genau.
Das ist überhaupt nicht passiert. Ja.
Und so entstehen natürlich auch gute Produkte, muss man dann auch dazu sagen.
Ja.
Genau. Dann haben wir als dritten Punkt eben das Thema Missverständnis. Und da geht es nicht darum, Missverständnis in der Bedienung, sondern in der Wahrnehmung. Das heißt, ich bekomme von der Maschine etwas zurück oder von dem Bedienpanel. Ich bekomme was angezeigt. Ich interpretiere es falsch. Das kann sein, ich kann es nicht richtig lesen. Die Symbole sind nicht klar, Warnungen sind nicht als solche markiert oder ich verstehe sie nicht. Licht spielt da auch eine Rolle, also das Thema Ergonomie vom Lichtanfall, weil das ist nicht entspiegelt. Und alle diese Sachen können da eben auftreten, sodass eben der Nutzer nicht klar ist, was gerade passiert. Ja, er nimmt es falsch wahr. Und dann kann natürlich genau das passieren, er reagiert falsch.
Mhm.
Ja? Und auch das kann zu solchen Sachen führen. Das kann auch im Auto passieren. Wenn man ja einen Riss in der Scheibe hat und man sieht nicht richtig raus, dann passiert was, es springt jemand vors Auto und ich sehe es nicht richtig und reagiere nicht richtig, dann bremse ich nicht. Ja? Das sind Missverständnisse. Ich nehme was nicht wahr und reagiere dann gar nicht oder falsch. Und dann gibt es als vierten Punkt noch eben diesen Punkt vorhersehbare Fehlanwendung. So der klassische Fall, da muss man nochmal ein bisschen aufpassen. Es gibt einmal den Punkt, da suggeriere ich das als Hersteller, also ich weiß eigentlich, dass das genau passieren wird, dass jemand das falsch benutzen wird, weil das Produkt kann man auch so benutzen. Ich sage ihm nur nicht, dass man es so nicht machen darf. Da muss man ein bisschen aufpassen, das ist nicht so erlaubt, auch vom Gesetzgeber her. Aber es gibt natürlich auch einfach Produkte, die werden zweckentfremdet. Also gerade, ich nehme einen Gartenschlauch und mache mit dem Gartenschlauch irgendwas, für was er nicht vorgesehen ist, ich dichte irgendwie meine Gasheizung ab damit. Und das ist so eine Sache, das ist eine vorhersehbare Fehlanwendung, weil es zum Beispiel geht. Und da muss man sich eben als Produktmanager oder Produktmanagerin auch was überlegen. Da habe ich auch ein Beispiel aus meiner ersten Arbeit. Da ging es um Steine zertrümmern auch. Da gab es ein Handstück. Und da gab es eben an diesem Handstück zwei Stutzen.
Nierensteine zertrümmern
genau. Da gab es zwei Stutzen an diesem Handstück. Das eine war für Pressluft gedacht und das andere war zum Absaugen durch die Sonde mit Flüssigkeit. Und die hatten eigentlich zwei unterschiedliche Anschlüsse. Das eine war ein Urlock, das war mechanisch, da musste eigentlich was genau drauf passen. Und das andere war einfach nur ein Plastikstutzen, wo man so einen Silikonschlauch drauf gesteckt hat, wo dann abgeschlürft wurde. Und da ist eben in der Operationsvorbereitung das passiert, dass einer der Mitarbeiter diese Schläuche vertauscht hat. Wie auch immer.
Ui.
Also das heißt, das muss man da wirklich drauf gewirkt haben und bei dem Lulok muss man den Lulok weggezogen haben und dann das auf das andere drauf gemacht haben. Und der Arzt hat es dann nachher in der Operation einfach gegriffen und hat dann angesetzt, um diesen Nierenstein zu zertrümmern. Und dann ging natürlich die Pressluft in den Absaugstutzen rein und die Sonde schoss durch die Niere durch und hat den quasi im Bauchraum durch die Niere erstochen. Und er ist auch verblutet, der ist daran gestorben. Und das ist so eine Sache, das kann eben passieren, wenn man so verschiedene Einschlüsse hat. Und da hätte man sicher auch sehen können, dass das eben passieren kann, dass eben jemand dann diese Schläuche vertauscht. Und da gab es auch dann Gegenmaßnahmen, die wiederum auch dazu geführt haben, dass die Operation nicht mehr mit einem Schnitt gemacht werden konnte, sondern man musste wieder zweimal schneiden, weil da wurde nämlich das Absaugen wieder getrennt von dem eigentlichen Handgriff. Und so sehen wir halt auch, dass das so ein Balanceakt ist auch manchmal einfach.
Ja.
Dass das nur, weil es sicherer wird, nicht unbedingt für den Nutzer bequemer wird, nur weil einmal was vorgefallen ist.
Das ist ein bisschen so ein Trade-off. Also das ist auch eine Diskussion, die wir ganz oft geführt haben, ne? Dass wir, ja, wir müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen treffen, die machen aber die Benutzung schlechter, ne? Oder beeinträchtigen die Benutzung. Das ist halt, also ich meine, das sind ja vielleicht auch Dinge, die man dem Kunden oder dem Anwender auch erklären kann, die man ihm auch zeigen kann. Und ja, die Frage ist dann, worauf kommt es letztendlich an? Ne? Ist ja dann auch, also auch hier, es gibt hier irgendwie vielleicht keinen ganz klaren Plan, wie man etwas machen muss, ne? Sondern es ist schon auch einfach ein bisschen ein Abwägen an der Stelle. Und die vier Punkte, die du genannt hast, ne? Ich fasse nochmal zusammen: versehentliche Fehlbedienung, bewusste Regelabweichung, Missverständnisse durch die Bedienoberfläche und vielleicht auch vorhersehbare Fehlanwendung war das vierte. Das sind ja dann auch Dinge, die wir ja testen müssen letztendlich. Ne? Also bevor das Produkt dann freigegeben wird oder am Markt zugelassen wird, muss ich das ja dann auch testen. Und auch da ist wahrscheinlich, also ich meine, wir wissen das, aber wir erwähnen es trotzdem nochmal hier im Podcast, immer auch mit echten Usern, ne? Mit echten Anwendern, echte Nutzer, die Produkte in die Hand nehmen und vorher nicht kennen und es beobachten, wie sie damit umgehen, um einfach vielleicht auch genau dieses schreckliche Erlebnis, was du da jetzt geschildert hast, das Beispiel, sowas einfach zu vermeiden, ja, oder das Risiko, dass sowas passiert, zu verringern.
Genau, wenn sich eben dann wirklich Risiken ergeben aus diesen vier Punkten, die nicht akzeptabel sind, gemessen an der Risikostrategie, die man vorab definiert hat, dann gilt es eben wirklich dann auch Maßnahmen zu ergreifen, auch am Produkt oder eben mit Informationen diese Situation zu entschärfen und eben dann zu Risiken zu kommen, die beherrscht werden. Und da ist, wie du das schon richtig gesagt hast, da geht es dann auch immer darum, das zu testen. Und das machen wir eigentlich dann auch mit den Gebrauchtauglichkeitstests, wo eben in realen Szenarien dann damit gearbeitet wird und genau geschaut wird, wie geht es. Und das ist eben auch der Punkt. Da geht es nicht irgendwie um Wahrnehmung, wie nimmt der Nutzer unser Produkt wahr, findet er das cool, würde er das weiterempfehlen, sondern da geht es wirklich um anwendungsbezogene Themen. Und das heißt, ich muss das wirklich auch mir anschauen und ich muss sehen und bewerten, wie geht er damit um, wie geht er mit der Bedienungsanleitung um, wie geht er mit irgendwelchen Warnhinweisen um, wie geht er mit meinem Produkt um, nutzt er das genauso, wie ich mir das vorstelle. Und das sind Sachen, da geht es um die Anwendung. Und eben auch, dass man es wirklich beobachtet und sich anschaut und nicht irgendwie nur um theoretische Konstrukte. Genau.
Ja, jetzt hier mit einem Blick auf unsere Zeit, jetzt haben wir schon über 45 Minuten über das so ein scheinbar unspektakuläres Thema gesprochen. Frage an dich, was würdest du jetzt unseren Hörern und Hörerinnen raten, empfehlen, was sie denn jetzt für sich, bei sich im Unternehmen machen können? Vielleicht einen kleinen Step in die Verbesserung.
Also gerade den Produktmanagern und Produktmanagerinnen, die regulierte Produkte haben, da gilt auf jeden Fall, sich aktiv einbringen, sich einfach das bewusst machen, dass es eine Risikostrategie gibt, die auch Teil der Produktstrategie sein muss, weil es hat großen Einfluss drauf. Einfach auch nachfragen, wo ist es, mitmachen, auch Interesse dran zeigen und auch wirklich da sich als Moderator dann zu verstehen und zu sagen, okay, wie werden Interessen ausgewogen, wie wird auch dein Gleichgewicht geschaffen zwischen oft auch sehr unterschiedlichen Teams in so einem Produktentstehungsteam. Und dann natürlich auch wirklich die Interessen der Stakeholder wirklich zu berücksichtigen und eben da ein gutes und sicheres Produkt zu schaffen. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall, die Nutzerrisiken zu betrachten. Das ist die Genius jedes technischen Produktmanagers. Klar, wenn man jetzt aus dem strategischen Bereich kommt im Produktmanagement, dann hat man vielleicht jemanden, der das für einen macht. Dann ist es ganz klar auch auf der technischen Seite. Das ist ein operatives Thema. Wenn man jetzt aber das in nur eine Person hat, dann fällt es auf jeden Fall auf den Produktmanager zurück. Und gerade auch kleineren und jungen Unternehmen und Startups, da empfehle ich einfach, nicht naiv zu sein. Also dieses Thema ist relevant, dieses Thema ist auch für die Zulassung wichtig und das ist keine Sache, die man dann erst machen kann, wenn man zur Zulassung geht, sondern das ist eine Sache, die entscheidet sich, so wie du gesagt hast, eigentlich schon im User Research, also eigentlich schon im Design Sprint, schon bevor die Entwicklung eigentlich losgeht, muss ich darüber nachdenken. Weil Produktesicherheit entsteht nicht auf dem Papier, das entsteht im Produkt und mit dem Nutzer zusammen. Und das bedeutet auch, das muss da rein. Das muss auch da rein entwickelt werden. Und das muss auch über den gesamten Produktlebenszyklus immer wieder bestätigt werden. Und so ist es wirklich wichtig, dass da der Produktmanager oder die Produktmanagerin wirklich früh dabei ist, wirklich auch diese Nutzersicht mitnimmt, die Interessen ausgleicht und sich das auch bewusst macht, dass es ohne einfach nicht geht und dass das auch ein immer wiederkehrender Job ist, den man über den ganzen Produktlebenszyklus gestaltet.
Ja, wow. Danke, Jonathan, für das interessante Gespräch zum Thema Produktsicherheit. Ich hoffe, wir haben euch einige Impulse mitgegeben, auch über die Bedeutung von Produktsicherheit, warum das wichtig ist und ja, dass man sich da auch als Unternehmen auf jeden Fall was rein investieren kann, auch wenn man Wettbewerbsdruck, Preisdruck hat, auch aus Asien und die Wettbewerber da vielleicht wenig Wert drauflegen, hoffe ich, dass wir euch da auch ein paar Punkte mitgegeben haben, zu sagen, okay, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe und wie können wir dieses Thema vielleicht auch einfach adressieren, dass es uns eben nicht egal ist, wie unsere Produkte gemacht sind und was sie für Effekte auch haben. Und ja, wenn ihr da bei diesem Thema noch weiter einsteigen wollt, Jonathan hat einen Blogartikel dazu verfasst, den findet ihr auf unserer Webseite und wir werden den auch in den Shownotes verlinken. Wer noch in die Folge zum Thema technisches und strategisches Produktmanagement reinhören möchte, auch hier werden wir die Folge in den Shownotes verlinken. Ihr findet sie auch, wenn ihr in eurem Podcast-Tool einfach, ich glaube, ein bisschen runterscrollt. Die ist noch gar nicht so lange her. Und dann wird es im Herbst, Winter diesen Jahres auch voraussichtlich ein Training zu genau diesem Thema Produktsicherheit, Risikomanagement von dir geben. Genau. Beziehungsweise ist natürlich auch ein Modul in unserem neuen großen Lehrgang zum Thema technisches Produktmanagement. Da sind wir gerade auch noch dabei, Termine dazu zu finden und das Angebot fertig zu machen, fertig zu konzipieren. Wer bei uns im Newsletter drin ist, den Newsletter abonniert hat, der erfährt dann natürlich, sobald es dazu Neuigkeiten gibt. Wer es nicht aushalten kann und einfach schon früher wissen möchte, was da vielleicht vor sich geht und was da für News gibt oder einfach auch, wenn du das für dein Team, für dein Unternehmen in die Richtung nach Wissen und Austausch suchst, dann vernetz dich mit Jonathan über LinkedIn oder auch über die E-Mail-Adresse und ja, geh den Austausch, macht einen Termin aus und schaut, wo ihr da vielleicht, wo Lücken sind und wo ihr euch verbessern könnt. Ich sag ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war die Folge. Danke fürs Einschalten. Meld dich gerne bei uns, wenn du einen Gedanken, eine Frage oder ein Feedback für uns hast. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und wenn wir unsere Hörer und Hörerinnen persönlich kennenlernen können. Vielleicht hast du auch einen Themenwunsch oder eine Idee für einen Podcast-Gast hier für den Produktmanagement-Impuls. Dann schreib uns auch das oder stell gerne den Kontakt direkt her. Wir machen den Podcast für dich, für euch und wollen natürlich passende Themen besprechen, die dir, die euch unter den Nägeln brennen. Also lass es uns wissen. Alle Kontaktinfos zu uns findest du in den Shownotes. Und diese Kontaktinfos gelten natürlich auch, wenn du Interesse an unseren Angeboten hast und mit uns zusammenarbeiten möchtest. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Grüße!